Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann.
Na, wenn das nicht schon wieder eine neue Folge Watchlist ist. Hallöchen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Watchlist. Immer noch Serienpodcast mit Marcel Mann. Hallöchen.
Guten Tag.
Guten Tag. Schön. Er ist Synchronsprecher. Er ist Comedian. Und deswegen ist er lustig und sieht die ein oder andere Serie, bevor wir sie alle zu Gesicht bekommen. Und deswegen sprechen wir auch über Serien, weil er auch einfach viel Serien sieht und sie uns empfiehlt. Alles Serienempfehlungen, die wir hier besprechen. Und ich bin Moderatorin Mona. Punkt.
Da ist alles schon gesagt.
Ganz genau. Mehr gibt es nicht über mich zu sagen.
Aber Mona ist außerdem auch immer gut eingecremt am Strand. Also das kann man auch wirklich mal öffentlich. Doch. Ja. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen.
Sonnencreme ist so wichtig, liebe Leute.
Ich trinke nichts anderes.
Nein, ich auch nicht. Im Sommer wirklich. Without sunscreen, without me, sage ich also.
No screen, without sunscreen.
Yes, yes, that's true. Und zusammen sind wir auch eine lustige Kleinigkeit.
Ja, stimmt. Zusammen sind wir Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Männern, an deren Haut nur Wasser, Kernseife und mal Sonnencreme kommt, aber trotzdem so aussehen, als hätten sie jedes überteuerte Hautpflegeprodukt getrunken. Unentschämt und verdammt.
Es ist schlimm. Also wirklich, Skincare ist ein Thema, auch ein bisschen der heutigen Folge. Möchte ich einfach mir nochmal die kleine halbe Minute jetzt nehmen und mit euch über Skincare reden. Es ist ein Thema und es gibt wirklich die einen, wir, die sich jedes Produkt kaufen, die ich habe von Montag bis Freitag nur auf Empfehlung. Und von Montag bis Freitag schmiere ich mir was anderes auf die Fresse. Und dann gibt es meinen Freund, der sich einfach mit Wasser und ich weiß nicht, irgendeinem Waschgel, das da gerade rumsteht.
6 in 1.
Ja, genau. Duschgel ist es, das ist Shampoo, das ist aber auch ein Gesichtswaschgel, ganz genau. Es ist alles zusammen und da spült er sich das Gesicht ab morgens und abends und das war's und der hat einfach eine tolle Haut. So ist es.
Und das tolerieren wir nicht länger.
Nein, das soll mal einer mir erklären. Ist das fair, frage ich mich.
Ist nicht fair, deswegen haben wir auch seine Sonnencreme mit Mayonnaise vertauscht und hoffen
ganz
einfach,
genau,
dass es Karma uns gewogen ist.
Ach, liebe Leute, das waren schon wieder zu viele private Einblicke. Lass uns hier wieder verprofessionalisieren und über eine Serie sprechen, die du gesehen hast und die du uns jetzt empfiehlst. Und los.
Ja, Fakten, Daten, Koordinaten, deswegen ist die Ohrenzielgruppe hier. Wir sprechen heute über It's a Sin. It's a Sin. Und jetzt, Leute, kommt's. Also, es geht um Folgendes. Richie will einfach nur weg. Mhm. Richie lebt noch auf der Isle of Wight, also einer Insel Großbritanniens, hat einen strengen Vater und er will einfach nur weg von der Insel, seinem Vater und der Perspektivlosigkeit in Sachen Liebe und auch in Sachen Arbeit. Sein Traum,
verstehe ich.
Ja, das ist, wir wollten auch, wenn wir jetzt auf Hiddensee wohnen würden und der Sand dort nicht so hoch stünde wie in Niederhagens Liedern, dann würden
ganz
wir auch
genau
sagen, bye bye Sanddorn.
Ciao. Ja. Ganz genau.
Unser Traum ist genau wie der Richies Traum. Die Bühne, jetzt in seinem Fall Londoner West End, wir wollen Broadway, das ist ganz klar.
Ganz klar.
SpongeBob, das Musical, here we come. Aber er möchte zum Londoner West End, er möchte Schauspieler werden. Und als er endlich die Fähre Richtung Festland nimmt und die britische Hauptstadt dann auch schon in den Zugfenstern ihm entgegenscheint, weil er muss dann natürlich irgendwann mal umsteigen, weil die fährt keine Fähre direkt nach London rein. So, okay.
Nee.
Dann fühlt er endlich, dass der Traum, den er sich erfüllen möchte, ganz nah ist. Und Richie ist auch noch schwul. Und der Umzug ist für diesen Schwulen eine richtige Befreiung. Doch dann muss Colin, einer seiner besten Freunde, ins Krankenhaus. Und kein Arzt weiß, welche Krankheit er sich eingefangen hat. Und die ersten Gerüchte über eine mysteriöse Infektion namens AIDS breiten sich aus.
Krass.
Ihr merkt schon, wir sind nicht in der Gegenwart, sondern wir sind im Jahre 1981. In diesem Jahr setzt die Handlung der britischen Miniserie It's a Sin ein. Und diese Serie erzählt vom Beginn der AIDS-Krise in London und deren Auswirkungen auf das Leben einer Gruppe von Freunden.
Okay.
Ja. Russell T. Davies hat die fünfteilige Serie, die in Großbritannien auf Channel 4 lief, in den USA bei HBO Max und bei uns auf dem Amazon Prime Stars Play Channel gestartet ist, geschrieben. Und der Mann, der als Produzent und Autor unter anderem hinter Doctor Who, also dem Revival von 2005, und der Dramaserie Queer as Folk steht, hat sich das ausgedacht. Und hier zeigt er die teilweise autobiografisch geprägte Geschichte eines bunten Quintetts. Und ja, Zahlenfetischisten, inklusive Zahlgraf, Graf Zahl heißt der ganz in der Sprache. Das sind fünf Leute. Die Spice Girls sind auch fünf Leute. Hi, sie, ja, whole time. Und warum sprechen wir über diese Serie? Weil ich bin die deutsche Stimme von einem von ihnen.
Oh, schön.
Ja, cool.
Und hören wir uns jetzt an. Oh, schön. Gut, danke Marcel für heute. Die hören wir uns jetzt natürlich an. Ich wollte einfach auch so eine kleine Spannungspause hier mal lassen. Die hören wir uns natürlich jetzt an. Deine tolle, wunderschöne Stimme als Synchronsprecher in diesem deutschen Trailer der Serie. Und es geht jetzt los. Haltet euch fest. Achtung.
Also, wo sehen Sie sich in 5 Jahren, Richie?
Ich will glücklich sein, mehr nicht. Ich möchte alles lernen. Ich bin stinkend reich.
Er geht nach London.
London. London. Ich gehe jetzt. Danke und goodbye.
And 23 Piss Off Avenue, London, Double Fuck.
Die offizielle Geschichtsschreibung besagt, Männer wie wir müssen sich immer nur verstecken. Aber dann ist da noch die reale Welt.
Es gibt hier jede Menge Pubs. Macht Spaß.
Ich kam nach London und dachte, toll, ich kann schwul sein.
Die Party startet jeden Abend.
Morgen.
Morgen.
Hast du das schon gesehen?
Er sagt, sie sagt, sie sagen. Immer sagt irgendwer was.
Die denken, es ist dieses Virus. AIDS.
Jungs sterben. Auf der ganzen Welt. Wegen Sex.
Sei nicht albern, das wäre überall in den Nachrichten.
Die Regierung weiß genau über alles Bescheid, aber die vertuschen das.
Glaubt ihr im Ernst, es gibt eine Krankheit, die nur schwule Männer tötet? Das Ganze ist einfach nur ein Haufen Lügen.
Von AIDS erholt man sich nicht, stimmt's?
Keine Ahnung.
Jede Unterhaltung dreht sich nur noch um AIDS.
Denkt ihr nicht, ihr solltet vielleicht aufhören?
Womit denn?
Sex.
Sind Sie denn schon auf HIV getestet worden?
Es kann jeden treffen. Was kann die Ausbreitung verhindern?
Diese Krankheit ist furchterregend. Wir können vor Gericht ziehen, mit geladenen Waffen.
Ich habe nämlich tolle Neuigkeiten. Wir werden leben.
Da warst du.
Ja, habt ihr mich erkannt, Leute? Habt ihr mich erkannt? Das war richtig fisch. Das war richtig fisch. Also, Leute, diese Serie ist richtig, richtig toll. Und ich synchronisiere ja des häufigeren Dinge, hauptsächlich Serien. Ja. Und manchmal sind mir die Sachen egal, so die ich synchronisiere. Da weiß ich schon, das ist nicht mein Thema. Das mache ich die Arbeit trotzdem schön und habe ja auch losgelöst vom Endprodukt eine schöne Zeit im Studio. Aber da wusste ich schon von Anfang an, das ist eine geile Serie, weil die knallt von Anfang an. Und zwar so eine, wo ich denke, oh mein Gott, ich lieb's. Das sind so, die kennst du auch, das ist für dich wahrscheinlich so The Bowl Type oder so, wo man die anguckt und danach ist man total pumped, wie wir jungen Leute sagen. Wo man denkt, boah, jetzt kann ich alles. So Kick-Ass-Leute, die eigentlich Underdogs sind, aber dann, man denkt sich, you go, boys and girls and people in between. Yeah. So, also wirklich.
Ja, richtig.
Ganz tolle Serie. Und jetzt erkläre ich mal kurz, worum es im Detail geht.
Also, na gut.
Richie, die Moderatorin Mona dieser Serie. Richie lernt auf der Schauspielschule, der will ja Schauspieler werden, Jill kennen. Und Jill, zieht er in eine Wohngemeinschaft und diese nennen sie Pink Palace. Und lange Partynächte und freie Liebe bestimmen das Leben dieser WG. Und ich würde mal sagen, das ist das Thema von jeder WG von Anfang 20-Jährigen. Ja. Das ist Sinn und Zweck einer Wohngemeinschaft. So.
Stimmt.
Und weitere Mitbewohner ziehen ein. Roscoe, der mit seinen religiösen Eltern aus Nigeria gebrochen hat. Das bin ich. Ja. Ich bin Roscoes deutsche Stimme. Und der schüchterne Schneiderlehrling.
Beides irgendwie.
Schüchterne Schneiderlehrling Colin. Colin aus Wales, im englischen Original spricht er sehr süß, weil halt walisischer Dialekt. Im deutschen, nicht Original, wird er von Christian Zeiger gesprochen. Christian Zeiger hat in den ersten Folgen unseres Podcasts die männliche Stimme gegeben. Der war unser Trailer-Sprecher.
Ja.
Und jetzt haben wir aktuell gerade Nicole, weil wir so faul sind und gedacht haben, die beiden, die sind gut, aber wir wollen jetzt nicht schon wieder jemanden aufnehmen lassen, dann hätten wir uns ein Studio mieten müssen. Und deswegen haben wir das nicht gemacht. Aber Nicole Hanack ist doch gerade so, oder? Das ist die aktuelle Stimme.
Ja.
Für uns selber. Ja. Sehr selten. Und Christian Zeiger spricht jetzt Colin aus Wales. Das ist die allersüßeste Rolle. Der ist einfach so niedlich, weil der ist so Landmaus in der Stadt. Das ist einfach toll.
Okay.
Und Ash ist noch dabei, den die anderen in der Bar kennenlernen. Da hält man sich halt gut auf. Und die alle stammen aus unterschiedlichen Milieus. Doch eins ist halt, haben sie gemeinsam, die Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Das ist ja auch total klar. Man möchte irgendwo dazugehören, man möchte eine Gang, man möchte so ein soziales Gefüge. Das ist so ein Urtrieb. Und die Freunde werden halt so Ersatzfamilie, denn auch Richie, gespielt von dem Years and Years Sänger Ollie Alexander. Ich kenne den Song nicht, ich habe es im Kopf, aber ich kann leider nicht singen. Die letzten drei Töne waren nicht richtig. Ihr kommt nie drauf. Years and Years Sänger Ollie Alexander. Der traut sich nicht, sich vor seinem Vater zu outen. Er muss auch mal dazu sagen, bei Ollie Alexander ist es sehr offensichtlich, dass da keine Schwiegertöchter nach und nach durchs Wohnzimmer laufen.
Ja.
Also Überraschung, Papa, mach die Augen auf. Manchmal hilft auch eine gute Brille. So.
Ja.
Und diese Serie umfasst einen Zeitraum von 10 Jahren. Also das spielt von 1981 bis 91. Die Figuren werden erwachsen, finden erste Jobs, verlieren diese wieder und finden erste Beziehungen. Selbes Prinzip. Und die 5 sind voller Optimismus. Das endet aber abrupt mit dem ersten AIDS-Toten.
Okay.
Ja. Davis, der Erfinder und Drehbuchautor, Davis zeigt die Vorurteile, mit denen die HIV-Infizierten zu kämpfen hatten. Das Schweigen der Gesellschaft, das Leid der Angehörigen, wenn zum Beispiel Collins Mutter ihren dann schwerkranken Sohn pflegt.
Mhm.
Spoiler, Colin infiziert sich auch mit HIV, heißt jetzt noch nicht, dass er stirbt. Also gar nicht so der große Spoiler. Aber es ist natürlich, muss sich einer rein dramaturgisch von denen mit HIV infizieren, damit man das Thema auch in dem Inner Circle bearbeiten kann.
Ja, na klar.
Und wir sprechen jetzt von Anfang der 80er Jahre. Das ist wie wenn jetzt, als Corona für alle neu war, so war das in den 80er mit HIV.
Ja,
keiner wusste, was es ist. Keiner wusste, wie man es kriegt. Und der es hatte, wurde ausgegrenzt. Und damals gab es noch kein Internet. Damals wussten die Leute noch nicht so viel Dinge, wie jetzt vielleicht heute. So, wenn man sie wissen will, man kann was googeln. Das war früher ein bisschen schwieriger. Und die WG, die ist super organisiert. Die organisiert nämlich nicht nur sich, sondern auch einen Straßenprotest für die AIDS-Aufklärung mit den Polizisten jedoch wieder niederknüppeln. Danke für nix. Ja. Colin wird von einer Menschenrechtsanwältin verteidigt, um der Isolation aus dem Krankenhaus zu entkommen, weil die wurden natürlich immer isoliert, wenn man nicht wusste, was die haben, was ist das für eine Pest, was ist das für eine Epidemie, keiner wusste irgendwas. Also konnten die Eltern oder die Angehörigen nicht zu den Patienten, und das ist natürlich nicht der Gesundheit zuträglich, wenn man da allein vor sich hin vegetiert.
Ja, na klar.
Und das Gerichtsverfahren ist an AIDS-Prozesse aus den 80er Jahren angelehnt, mit denen Angehörige von Infizierten um Besuchserlaubnisse kämpften. Das wurde sozusagen in diese Fiktion mit eingewoben. Und neben diesem Hauptcast von 5 Personen glänzt unter anderem Schauspielikone Stephen Fry, wenn man ihn sieht, erkennt man ihn sofort, in der Rolle eines Parlamentsabgeordneten, Klammer auf, für den es ein reales Vorbild bei der Tory-Partei gab, Klammer zu, der seine sexuelle Orientierung verbirgt, aber eine, Affäre, also so ein Zusammenkommen mit Roscoe, das bin ich, eingeht. Und Neil Patrick Harris spielt auch mit.
Yeah.
Neil Patrick Harris, wir kennen ihn aus How I Met Your Mother und aus Ungewöhnliche Ereignisse oder wie diese Serie bei Netflix heißt.
Ja,
wir kennen ihn jedenfalls. Der spielt einen gealterten Dandy im Maßanzug und so ein bisschen Upper Class, der Colin unter seine Fittiche nimmt und ihm das Nachtleben zeigt. Doch eines Tages ist Neil Patrick Harris Rolle vom Erdboden verschwunden. Colin entdeckt ihn dann nach langer Suche im Krankenhaus wieder. Auch er hat sich mit dem Virus infiziert.
Okay. Crazy, ey.
Und It's a Sin ruft zeitgleich die Zeit der, ja, ich würde mal sagen, Gesellschaft It's a Sin ruft außerdem die Zeit der die Gesellschaft polarisierende Thatcher-Ära auf, in der London Zentrum der Popkultur ist und trotzdem 1986 mit der Clause 28, diskriminierende Gesetze gegen Homosexuelle eingeführt wurden. Das könnt ihr mal gern googeln, Clause 28. Mhm. Das war dann nicht mehr so leicht. Vor allem diese Clause hat die HIV-Aufklärung erschwert. Wie so oft, wenn man nicht um die Ecke denkt. Wenn man Dinge verbietet, anstatt dass man sie geschehen lässt unter sozusagen ärztlicher Aufsicht. So.
Ja.
Und in den Nachtclubs von Soho ertönen trotzdem halt, obwohl es schlimme Zeiten sind, oder gerade deshalb, so als Gegengewicht, die Synthie-Pop-Melodien der Pet Shop Boys, deren Song It's a Sin Namensgeber für die Serie It's.
Ah.
Ihr kennt das ja. It's a Sin. Ich kann nicht so gut singen. Hätte ich mal proben sollen, egal. Und London ist das Epizentrum der schwul-lesbischen Community Großbritanniens, war ja klar, aber auch stark von der AIDS-Pandemie betroffen, so wie jede Großstadt zu der Zeit. Es brach vor allem natürlich in Metropolen aus, so wie jede Krankheit in der Geschichte, weil es mehr Multiplikatoren gibt. Also es verbreitet sich einfach schneller. Und das Wechselspiel von Leben und Tod prägt halt jede Folge. Das ist wie der Tanz auf dem Vulkan und die Clique lebt ein vergleichsweise freies Leben, obwohl die äußeren Bedingungen immer schwieriger werden. Polizei verfolgt sie, viele Freunde von ihnen sterben, also es wird nicht leichter als schwuler Mann, aber trotzdem sind sie noch am Party machen und es gibt auch Momente der Hoffnung und Richies Wunsch, den er beim Vorsprechen an der Schauspielschule äußert, ich will einfach nur glücklich sein. Der zieht sich wie ein roter, optimistischer Faden durch diese teilweise sehr dunkle und harte Serie, aber es ist auch eine inspirierende und motivierende Serie. Und sie bewegt, also es ist eine sehr bewegende Serie, weil es einfach Leute, die das mitgemacht haben, die können sich damit, glaube ich, sehr gut identifizieren. Also so gut wie jeder schwule Mann Mitte 50 kennt jemanden, der in seiner Jugend an AIDS verstarb. Weil damals gab es noch nicht diese Aufklärung. Und wenn du es hattest, war es teilweise schon zu spät, es zu bekämpfen. Heutzutage sieht das ein bisschen anders aus. Da kommen wir auch gleich drauf zurück. Aber warum Russell T. Davis sich dieser Serie so angenommen hat und diese Serie erfunden hat, das erklärt uns jetzt unsere kleine Geschichtsexpertin Mona.
Ich puste den Staub von meinem Geschichtsbuch und klapper es auf. Also, Drehbuchautor Russell T. Davis, hast du ja schon gesagt, der im Jahr 1981 selbst wie die Hauptfiguren 18 Jahre alt war und auch zur Universität ging, erzählte, dass vieles aus dieser Serie auf eigenen Erlebnissen beruht oder Erlebnissen der Freunde oder Geschichten einfach aus dieser Zeit, die er gehört hat oder die er miterlebt hat oder die in der Zeitung standen wahrscheinlich auch. Und so seien zum Beispiel schwule Freunde nach London in ein Apartment in Hampstead gezogen, das sie eben dann auch Pink Palace nannten. Und die Figur Jill Baxter, verkörpert von Lydia West, ist inspiriert von seiner Freundin Jill Nalder, die in der Serie die Mutter dieser Figur darstellt. Und von ihr stammt auch die Geschichte eines Mannes, dessen Eltern erst als der Sohn quasi mit AIDS im Krankenhaus lag, haben die Eltern erst von der Homosexualität erfahren von ihrem Sohn. Auch der Sterbemoment der Figur Colin ist daran angelehnt, wie Davis den Tod. Das kam ein bisschen spät. Den Tod seines Partners Andrew Smith erlebte, der 2018 an einem Hirntumor verstarb und vorher jahrelang von Davis gepflegt worden war. Er sagt: Manchmal denke ich, ich bin ein Monster, aber das ist Andrews Tod, das Monster. Und den letzten Tod der Serie wiederum nicht zu zeigen, bezeichnet Davis zwar als guten Twist, aber er sagt auch, eigentlich ist es gar kein Trick, der da angewendet wurde, sondern der Punkt ist, dass das wirklich passiert ist. Also im echten Leben passierte es unzählige Male, dass Freunde und Geliebte nicht ins Krankenbett von Sterbenden gelassen wurden. Klar, erfahren wir jetzt auch wieder. Ne? Mhm.
Es und gibt viele, Publikum, viele Parallelen.
Ja, total. Wie es bei jeder, wie du schon sagst, Virus und so weiter ist, ja, ganz früher schon und dann eben da in den 80ern und jetzt bei uns. Und genau, das war einfach die Realität vieler Menschen damals und deswegen hat man sich eben dazu entschieden, diesen Tod eben nicht zu zeigen, um das nochmal wiederum klarzumachen. Das Publikum geht nämlich dann durch eben eine ähnliche Erfahrung. Ja, das ist, was es ist. Man will dabei sein natürlich, die letzten Worte hören und die letzten Worte sagen und das wird einem verweigert. Und er hat auch gesagt, ich kenne Leute, die bis heute mit dieser Wut und diesem Verlust leben müssen, dass sie einfach nicht dabei waren in den letzten Momenten. Und da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich das vorlese. Das finde ich schon krass. Also gerade, glaube ich, eben auch, wenn man sich bewusst macht, dass das gerade einfach wieder passiert. Und
ja, heute weiß man wenigstens mehr über den Verlauf und was es ist. Und ich würde mal sagen, damals war das Unwissen größer, wenn man das Wissen nicht so, also man konnte sich selber gar nicht so aktiv auf die Suche nach Antworten begeben, sondern war auch abhängig von den teilweise sehr, sehr konservativen Medien. Und es hieß auch das, nicht von Anfang an AIDS, sondern am Anfang war das wirklich eine Schwulenkrankheit. Und das war auch in der Abkürzung, das war eine gay-related irgendwas, Immune Deficiency. Es war auch sehr, sehr stigmatisierend. Und natürlich haben dann auch Männer AIDS bekommen, die ja öffentlich gar nicht geoutet waren.
Ja.
Und mit der Diagnose wurden die ja geoutet. Und das ist so, also die gesellschaftliche Ächtung und der nahende Tod schüttelten sich die Hand. Es ist ein ganz schwieriges Thema, aber die Serie macht das natürlich auf eine unterhaltsame Art und Weise. Die soll einen ja nicht runterziehen, die Serie, sondern zum Nachdenken anregen und auch an Partys und wilde Zeiten erinnern. Und das ist wirklich oft ein Tanz auf Messers Schneide ist. So. Wenn du gar nichts mehr zu verlieren hast oder sowieso alles um dich herum schlimm ist, dann verdrängst du das und Partys nochmal ein bisschen härter.
Ja, und da man ja dann eben auch noch nicht die Übertragungsweise wusste von dem Virus, ist das, also es ist wirklich krass. Das ist natürlich ganz weit weg von meiner Lebenswelt und meiner Lebenserfahrung und deswegen denke ich mal jedes Mal Wahnsinn, wie das gewesen sein muss, wenn ich davon höre oder das sehe und so Serien oder so. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass das gemacht wird und bin ganz gespannt, wie die das mit uns umsetzen, mit dem Coronavirus. Vielleicht gibt es da auch irgendwann mal Serien. Und dann haben zwei andere Menschen einen Podcast, wenn wir schon ganz alt sind, Marcel. Ja. Und dann erzählen die auch in einem Serienpodcast und sagen, guck mal, und da gibt es jetzt eine Serie über das Coronavirus.
Ich werde das über meinen Chip im Gehirn dann verfolgen.
Da freue ich mich drauf, sendest du mir dann zu. So, Kritik noch. Lucy Mangan, wie auch immer, vom Guardian. Lucy Mangan. Ich weiß es nicht. Vom Guardian ist sie auf jeden Fall. Die ist also wichtig und toll, weil der Guardian ist toll. Vergibt 5 Sterne.
Wenn sie da arbeitet, muss sie gut sein. Die Tagesthemen moderierst, weiß ich echt nicht. So, die ist toll, das ist eine Zeitung, Ende. Wetter jetzt.
So, DM me, Tagesschau, if you want me. Also sie vergibt auf jeden Fall 5 Sterne und nennt die Serie ein führendes Meisterwerk und eine Art Begleiter zu Davis früherer Serie Queer as Folk, das hast du ja schon mal gesagt, die das Thema AIDS nicht behandelt hatte und was in It's a Sin vorkommt, ohne quasi etwas an Davis Gusto oder Pietätlosigkeit oder Freude und Raffinesse zu verlieren. Also es ist quasi wie ein Add-on, würde ich mal sagen, zu der letzten Serie. Und Jamie Tabera von dem schwulen Magazin Attitude hält sie für eine der besten schwulen Serien, die jemals gemacht wurden und schreibt, es sei schwierig, einen Makel zu finden überhaupt an dieser Serie. Sie ist ein kraftvoller, aber auch emotionaler und eben auch unterhaltsamer und lehrreicher Ritt. Wie du es gesagt hast, der engagierte Darstellung einer makellosen Besetzung und ein tadelloses Drehbuch mit generationsübergreifenden Reiz aufweist und unterstreicht von Peter Horris glänzender, kinoreifer Regie. Also es ist nicht nur die Besetzung toll, es ist die Regie toll, es ist das Drehbuch toll, es ist einfach alles toll. Das Thema, wie du ja auch schon gesagt hast, schwer, aber dann auch wieder unterhaltsam. Und Patrick Heidmann von der Zeit schreibt, It's a Sin funktioniert nun nicht zuletzt deswegen so gut, weil Davis und sein Regisseur Peter Hoare nicht experimentieren, sondern die Serie nach klassischen Melodrama-Mustern erzählen und dabei stets die Emotionen ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer im Blick haben. Zu kritisieren sei etwa mangelnde Substibilität und die politische Dimension kommt ihm jetzt etwas zu kurz.
Mir nicht.
Gleichzeitig ist es aber gerade Davis' Fokussierung auf seine eigene Erfahrungswelt von diesen Jahren, aus der die Serie dann die größte Stärke entwickelt. Denn die Wahrhaftigkeit, mit der It's a Sin als Zeitdokumentation funktioniert, aber auch allgemein den Weg queerer Selbstfindung nachzeichnet, sucht ihresgleichen. Was ich schön finde, weil na klar, es ist irgendwie schön, dass er sich auf diese Geschichten fokussiert, weil die kann eben auch nur er erzählen. Ne? Das finde ich immer eigentlich ganz schön. Und nicht nur ist hier Platz für die tragischen Konsequenzen, die Homophobie, die Ignoranz und die Falschinformationen, auch innerhalb einer LGBTQ-Community, für das Leben tausender junger Männer hatte ja einfach Konsequenzen natürlich, dieses Ganze, sondern auch für Scham, Selbsthass oder quälende Versteckspiele innerhalb einer Familie oder innerhalb eines beruflichen Umfeldes, die für viele queere Menschen vor und nach dem Coming-out einfach dazugehört haben zum Alltag und es ja leider immer noch tun. Gleichzeitig ist die Serie aber eben auch eine stets humorvolle, mitunter fast euphorische Ode an die Freiheit, an schwule Selbstermächtigung und an queere Freundschaften und ich glaube, Freiheit trifft es, glaube ich, ganz gut, oder?
Ja. Das kann man wirklich sagen. Also ich habe keine schlechte Kritik zu dieser Serie finden können.
Ja.
Es gibt nur Leute, die dann zwischendurch sagen, also wenn ich was aussetzen müsste, ist mir ein bisschen Margaret Thatchers Rolle zu klein geraten.
Okay.
Also oder das ist halt dann melodramatisch, das mag ich gar nicht so sehr. Also das sind so Details, weil die gut gemacht ist. Die ist durchdacht und die macht auch Spaß. Natürlich klingt das jetzt so, als sei das ein Downer des Tages, aber die ist halt gerade meine Rolle, Roscoe, ist halt wirklich so bitchy und sassy und lässt sich von niemandem die Butter vom Brot nehmen. Auch nicht von seinem nigerianischen Vater. Und man hat es im Trailer ja auch gehört, dass er dann sagt, ihr könnt mir gerne an die Fuck You Avenue meine Briefe schicken. Das war bei einer Familienfeier, wo auch die nigerianischen Tanten am Tisch saßen und dann den Vater ausgelacht haben, weil sein Sohn ihn gerade so bloßgestellt hat. Weil er sagte, nee, wenn schon, dann mit Schwung. Jetzt hole ich mir alles zurück, was ich mein Leben lang mir verkniffen habe. Und es ist einfach so, wie es ist. Und der ist dann, also die Freunde, die Gruppe, das ist schon eine coole Crew.
Ja.
So. Schön. Und was ich ganz besonders toll fand, die Serie hat auch einen gewissen Einfluss auf die Realität. Jetzt kommt es nämlich.
Ja.
Der Serie und der Werbung zur Serie und dem darum gestrickten Universum durch den Cast wird zugeschrieben, HIV und die dazugehörigen Tests wieder stärker ins Bewusstsein gebracht und dazu beigetragen zu haben, dass der Anstieg an Personen, die sich testen ließen, dass es den gab.
So,
was ist das denn für, was habe ich da denn für einen Satz geschrieben? So, auf jeden Fall, so berichtet der Terence Higgins Trust. Das ist ein Trust von Terence Higgins in den Vereinigten Königreichen, dass sich in der nationalen HIV, also HIV Test Week am Anfang Februar in Großbritannien an einem einzelnen Tag 82.000 Personen einem Test unterzogen haben. Das ist neuer Rekord, der zuvor bei 28.000 Personen lag.
Ja. Ach, Wahnsinn.
In Großbritannien ist die Bereitschaft, sich gegen HIV testen zu lassen, um 400% gestiegen nach Ausstrahlung dieser Serie.
Wahnsinn.
Das berichtete Davis im Berlinale-Gespräch. Weil die Serie lief während der Berlinale. Wurde die ist so gut, die ist so gut, dass die Leute gesagt haben, wir müssen die bei der Berlinale zeigen.
Toll, so nämlich. Ja, mega.
Ja, und das finde ich immer schön, wenn eine fiktionale Geschichte, die natürlich ihren Ursprung in der Realität hat, weil jede Geschichte hat ihren Ursprung in der Realität, weil irgendein realer Mensch muss sie sich ausgedacht haben.
Ja.
So, dass die solche Auswirkungen mit sich zieht, gesundheitliche, gesellschaftliche, ich finde das total gut.
Toll. Ja, toll. Ja, und man sieht eben auch nochmal, dass es ja trotzdem auch noch total wichtig ist, jetzt noch. Also wir sind jetzt alle super aufgeklärt über HIV. Wahrscheinlich könnten wir es alle noch viel, viel mehr sein. Aber dass das dann auch wieder so einschläft. Ne? Es ist ja auch ein Virus, gegen den man nicht, also der existiert. Der wird, vielleicht wird er immer existieren. Vielleicht sagt man das ja auch über den Coronavirus. Ne? Der ist jetzt nicht mehr tot zu kriegen, sondern mit dem müssen wir irgendwie leben. Aber man sieht ja auch, das geht irgendwie. Ja. Und natürlich geht das nur mit Aufklärung und durch Aufklärung. Und das finde ich aber so krass, weil dann schläft das wieder ein, dann ist das so, ja, HIV kennen wir, wissen wir alle so ein bisschen, weißt du? Und dass sowas dann wieder erstmal das wieder an die Oberfläche bringt, so eine Serie. Und auch nochmal zu sagen, wie wichtig das ist. Ich meine, also 400% mehr, 82.000 Menschen, wer weiß, weißt du, was da rausgekommen ist und wie viele sich dann da wieder mit beschäftigt haben oder überhaupt irgendwas erst erfahren haben, weil heutzutage kann man das ja gut behandeln. Also das finde ich schon krass, oder? Dass es nochmal zeigt, wie wichtig das ist. Und nochmal das an die Oberfläche zu kramen, finde ich ja, schon stark.
Man sieht halt auch, wie stark die Medizin sich in diesen Jahren, ja, also natürlich in 40 eben. Jahren verändert hat. Heute ist HIV ja, eine Infektion, das heißt übrigens nicht HIV-Virus, sondern das V in HIV ist ja, ein Virus. Ist ein Virus. Also es heißt ja, HI-Virus, ja, falls jemand ein bisschen schlauer sein will bei der nächsten Party, die hoffentlich bald kommt. Der HI-Virus ist kein Todesurteil mehr heutzutage. Es ja, bedarf aber trotzdem einer lebenslangen Nachsorge. Ja. Ja. Mittlerweile gibt es Medikamente, die heißen PrEP, die dafür sorgen, wenn man sie regelmäßig nimmt, dass man immun ja, ist gegen HIV. Also der Virus kann nicht mehr andocken und im Körper verbleiben.
Ja.
Das kann man ja, statt eines Kondomens beim Geschlechtsverkehr benutzen. Ist natürlich nur zwischen zwei Männern sinnvoll, weil die Frau kann ja trotzdem schwanger werden, wenn man ohne Kondom schläft.
Ja.
Beziehungsweise alle
ja,
anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sind ja natürlich weiterhin dann möglich auf diesem Übertragungswege. Die sind natürlich trotzdem schlimm, obwohl sie alle heilbar sind. Also ich will trotzdem keine Syphilis, obwohl sie heilbar ist.
Nein.
Ich weiß, ich werde nicht mehr verrückt, wenn ich die Syphilis habe. In dieses Stadium komme ich gar nicht mehr.
Ja,
ich bin ja auch keine Dirne aus dem 18. Jahrhundert. So, aber trotzdem bedeutet das, wenn ich mich mit HIV angesteckt habe, muss ich mein Leben lang Medikamente nehmen, kann dann die Viruslast so weit drücken, dass ich bei einer Blutuntersuchung als negativ erscheine, weil so wenig Viren in meinem Körper sind, dass ich als, dass es sozusagen HIV-positiv unter der Nachweisgrenze, dass es als das gilt. Das ist eine tolle Sache, weil du dann nicht mehr drunter leiden musst, dass du HIV hast.
Ja.
Und du kannst dann natürlich auch mit deinem Partner, den du hast, hoffentlich, wenn, selbst wenn man HIV hat, kann man geliebt werden. Das darf man, es ist keine Lepra, wo dir die Hand abfällt. Also man muss ständig, man kann mit diesem Partner auch dann sozusagen einen sichereren Geschlechtsverkehr haben, aber es ist kein Spaß. Also es ist lieber kein HIV als HIV. Aber man muss dazu sagen, die Aufklärung ist viel weiter, als sie vor 40 Jahren war in den westlichen Ländern. Natürlich, je ärmer die Länder, desto weniger Bildung haben sie, je weniger Bildung, desto mehr Ammenmärchen breiten sich aus. Und ich glaube, die Menschen, die am wenigsten damit zu tun haben, die glauben, sie hätten am wenigsten damit zu tun, sind am wenigsten informiert. Und
die
LGBTQ-Plus-Community ist natürlich viel informierter als jetzt eine seit 30 Jahren verheiratete heterosexuelle Frau in der Provinz. Die macht sich keine Gedanken um AIDS, weil die hat ja nur Sex mit einem Mann im Zweifel. Weißt du, so das...
Ja, deswegen umso wichtiger, weil natürlich auch da dann die Stigmata und die Vorurteile herkommen, wenn man sich nicht so richtig damit auseinandersetzt und denkt, ich habe doch nichts mit AIDS zu tun. Dabei ist das, also es ist einfach ein Virus, der jeden und jede irgendwie treffen kann. Und deswegen finde ich das ganz wichtig. Finde ich wirklich ganz, ganz spannend und ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig. Und wie schön, dass du da mit synchronisiert hast. Guckst du dir das dann zum Beispiel nochmal an jetzt? Oder,
ich gucke mir das, glaube ich,
ja jetzt, quasi schon gesehen.
Ja, aber ich gucke mir jetzt auch bald Atypical dann an, weil ich die Serie einfach im Ganzen so am Stück ist es anders.
Okay.
Also wenn ich jetzt, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt ein Lied komponiert hätte, würde ich es ja trotzdem am Ende nochmal ganz anhören, um zu gucken, ob es passt.
Ja.
So, und so ist es mit der Synchronisation auch. Und ich gucke mir die Serie sicher an, weil ich weiß, dass die ganz, ganz großartig ist. Und da habe ich eine große Freude dran. Ich muss auch dazu sagen, alle Synchronschauspieler, die Teil dieses Squads, würde ich mal sind auch Teil der LGBTQ+-Community. Da hat die Regie total Wert drauf gelegt, dass alle Synchronschauspieler wie auch die Schauspieler in der Serie keine Schwulen spielen, sondern das sind und sich dann einfach aufs Spielen konzentrieren können.
Toll.
Und das fand ich einen ganz mutigen, beziehungsweise einen weisen Schritt. Weil wir sind alle von vornherein qualifiziert, das zu tun. So.
Ja.
Und dann aber auch, also es war dem Regisseur Stefan Krüger, war das total wichtig, dass wir einfach wissen, woher es kommt. So.
Ja, sehr gut.
Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir haben da dran rumgefeilt. Er hat auch zwischendurch gesagt, oh, tut mir leid, dass ich dich so quäle, was ich gar nicht so empfunden habe. Wenn ich den Satz oder den Take halt viermal machen muss, das ist überhaupt nicht schlimm, dafür bin ich ja da. Wenn, ich mag das ganz gern, wenn man miteinander arbeitet. Es kann ja auf eine freundliche und angenehme Weise geschehen, was es auch tat.
Eben.
Also lieber mache ich den fünfmal, aber am Ende sind alle zufrieden und es war total angenehm, der Weg dahin, als beim zweiten Mal schon so, naja, okay, besser wird's nicht, ist okay, so.
Ja.
Also da ich war immer ganz sehr befriedigt und beseelt, ging ich aus dem Studio, das haben wir schon vor Monaten aufgenommen, aber das dauert halt einen Moment, bis sowas rauskommt. Ich kann die Serie jedem ans Herz legen und das habt ihr jetzt nicht von mir, den Tipp, für das Starsplay-Channel ist ja, den muss man ja bezahlen bei Amazon, aber man kann ja einen mein Bekannter, Schmarcel, hat das mal gemacht, man könnte rein theoretisch ein Probe-Abo machen und das sofort aus Versehen wieder kündigen, sodass man sich nicht mehr drum kümmern muss, dass man eins hat. Dann ist ja schon gekündigt und man kann es trotzdem behalten. Ist, habe ich mal gehört, könnte man machen, würde ich nie tun.
Nee, theoretisch, rein hypokratisch.
Rein hypokratisch, genau. Rein, ja. Was Mona mit dem Abitur sagen wollte. Ja,
ganz
rein
genau.
Hypokratie. Hypokratie betrifft
jeden. Hypothalamus auch ganz viel.
Rein hypothelisch.
Sehr schön, Marcel. Ganz, ganz schöne Folge. Vielen Dank, dass du uns die Serie empfohlen hast. Und It's a Sin gibt es jetzt, hast du ja schon gesagt,
fünf Folgen mit einer Lauflänge von 45 Minuten bei Amazon Prime im Stars Play Channel, den man abonnieren und wieder kündigen könnte, ein Hypothalamus. Und ich vergebe 4 von 5 Buchstaben aus der LGBTQ+-Community-Liste.
Sehr schön.
Kein Wunder, dass die Heteros manchmal sauer sind. Wir haben denen hier alle Buchstaben weggenommen.
Ja, das ist wirklich schlimm. So, vielen, vielen Dank. Das war ganz schön. Und damit entlassen wir euch auch. So ein kleines Päuschen, müssen wir dazu sagen, oder?
Wir machen ein Sabbatical. Sabbatical light.
Wir machen ein kleines Sabbatical light. Wir genießen den Sommer und unsere Sommerferien. Und dann sind wir nach dem Sommer auf jeden Fall wieder schwitzig und spritzig wie eh und je für
euch
zurück.
Also ich bin nicht schwitzig zurück. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen.
Witzig und spritzig.
Aufgespritzt. Aufgespritzt bin ich dann
vielleicht
zurück.
Schwitzig, nein. Spritzig, ja. Und da freuen wir uns ganz doll auf euch. Bis dahin, hört unsere Folgen. Wir sind jetzt knapp 100. Wir haben bald unser 100-jähriges Jubiläum. Und da könnt ihr also ordentlich was nachhören. Und ansonsten hören wir uns nach der Sommerpause wieder. Und da freuen wir uns, wenn ihr bei uns bleibt und wieder einschaltet und uns derweilen auf unseren Socials folgt. Moderatorin Mona oder Marcel Mann bei Instagram und natürlich diesen Podcast folgen auf allen Podcast-Plattformen. Und dann wünschen wir euch einfach einen Hard Summer und freuen uns auf euch nach der Sommerpause.
Genau. Wir sehen uns im September. Bleibt sauber und seid lieb zu euren Mitmenschen.
Ja, bis dahin. Tschüss.
Arrivederci.
Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.